Was hat ein Urteil in Karlsruhe mit einem Baby im Südsudan zu tun? Das erfahrt ihr heute bei 11KM. WDR-Journalist Tobias Dammers war unterwegs im Südsudan, einem der jüngsten und der ärmsten Länder der Welt. Und die Lage der Menschen dort, die könnte sich bald noch verschlimmern. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Montag, der 15. Juli. Hallo Tobias.
Hi Viktoria. Wir sind unterwegs im Südsudan und es ist ein ganz, ganz junges Land. Es hat sich abgespalten nach einer Volksabstimmung von einem Nachbarland, dem Sudan. Also es gibt den Sudan im Norden und den Südsudan im Süden.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ein neuer Staat ist entstanden. Der Südsudan hat sich für unabhängig erklärt. Er löste sich heute offiziell vom Norden.
Es war eine Mischung aus Staatsakt, Militärparade und afrikanischer Party. Politiker aus aller Welt und rund eine halbe Million Südsudanesen feierten den 54. afrikanischen Staat.
Mehrere Staaten haben bereits diplomatische Beziehungen zum Südsudan aufgenommen, unter ihnen die USA und Deutschland. Bundeskanzlerin Merkel sagte dem neuen Land Unterstützung zu.
Ein großer Tag für die Südsudanesen nach fast 22 Jahren Bürgerkrieg. Die Unabhängigkeit könnte für eines der ärmsten Länder der Welt in eine bessere Zukunft führen.
Hierbei declare Southern Sudan to be an independent and sovereign state.
Ein ziemlich großes Land, das sieht man auch, wenn man aus dem Flugzeug runterguckt. Das ist doppelt so groß als Deutschland, aber es sieht auch sehr leer aus. Man sieht vor allen Dingen trockene Landschaften, dürre Bäume. Und wenn man aus dem Flugzeug aussteigt, dann ist man nicht auf einem normalen Flughafen, sondern auf so einer Schotterpiste. Es ist sehr, sehr heiß, über 40 Grad. Und man merkt ja schon, dass diese Trockenheit in der Luft liegt. Viele der Menschen dort haben Hunger und die Bedingungen sind sehr ärmlich.
2011 wurde das Land unabhängig vom Sudan. Seit 2013 herrscht Bürgerkrieg. Grund ist ein Machtkampf zwischen Präsident Kiir und seinem früheren Stellvertreter Machar.
Der Südsudan steht, kaum gegründet, vor einem ganzen Berg von Problemen.
Also wenn man aus dem Autofenster rausschaut, dann sieht man am Straßenrand keine Steinhäuser zum Beispiel, aber vor allen Dingen auf dem Land sehr kleine, sehr ärmliche Hütten und darum herum sehr, sehr viel Vieh. Es gibt sehr viele Kühe, die auch immer wieder die Schotterstraßen kreuzen, sodass wir warten müssen, bis die Kuhherde vorbeigezogen ist. Und dahinter zwei, drei Jungs, die mit Stöcken diese Kühe vor sich hertreiben. Wir sind in den Norden des Landes gefahren. Das ist eine ziemlich abgelegene Region. Und die Straßen sind auch so gefährlich, dass wir die größte Strecke im Flugzeug zurücklegen mussten. Da kann man nicht einfach so hinfahren, weil es viele Überfälle gibt. Es sind viele bewaffnete Milizen im Land.
Und wohin genau seid ihr gefahren?
In ein Lager für Vertriebene, also Menschen, die innerhalb des Landes vertrieben worden sind. Und zwar ganz konkret wegen Konflikten und Kriegen zwischen einzelnen Stämmen. Und Stämme, das sagen die Leute so, auch selbst, das sind unterschiedliche Gruppen, die untereinander kämpfen, zum Beispiel um einzelne Dörfer, um Vieh oder auch um Land. Es ist kein Flüchtlingslager in dem Sinne, sondern es ist ein Lager für Vertriebene. IDPs heißt das im Fachjargon. Und der Begriff IDP steht für Internally Displaced People auf Englisch, also auf Deutsch sind das binnenvertriebene Menschen, die im eigenen Land flüchten mussten.
Und wie sieht das da aus in dem Lager?
Es ist ein Lager für mehrere hundert Familien. Dort sind Leute angekommen, die nichts mehr haben, die nur noch das haben, was sie mitnehmen konnten. Und sie leben dort abseits einer Staubpiste, einer Straße, an der die LKWs vorbeidonnern. Es ist unglaublich schmutzig und dreckig. Der Boden ist sandig und an den Seiten stehen so ein paar dürre Bäume. Also es ist kein Land, auf dem man jetzt etwas anpflanzen könnte oder so.
Und wie viele Menschen sind da? Wie groß ist das?
So ganz genau konnten wir das auch nicht in 18, aber es sind so ein paar hundert Familien. Also ich würde sagen, so vielleicht 2.000 bis 3.000 Leute, die dort waren. Und die leben zum Teil in Hütten, die solide aussehen. Die sehen ungefähr so aus, wie man sie vielleicht von Bildern aus Slums kennt. Aus Wellblechdächern und Zeltplanen, also etwas fester mit echten Baumstämmen gebaut. Und die sind vor allen Dingen auch sicherer gegen Regen, gegen den Wind, gegen den Sturm. Auf manchen der Hütten, die ich da gesehen habe, prangt eine deutsche Flagge in Schwarz-Rot-Gold und darunter steht German Humanitarian Assistance, also deutsche Nothilfe. Und das war auch so ein bisschen der Grund, weswegen ich dorthin gefahren bin, weil manche dieser Slumhütten, die sind mit deutschen Geldern gebaut worden. Und zwar, um den Menschen, die dorthin geflüchtet sind, das Nötigste zu geben, und zwar ein Dach über dem Kopf.
Und wenn wir sagen deutsche Gelder, woher genau kommt dieses Geld? Wer gibt das?
Das gibt das deutsche Außenministerium. Es gibt nämlich einen Topf für humanitäre Hilfe. Und das ist Geld, das Deutschland zur Verfügung steht, um Menschen in der Welt zu helfen, denen es ganz besonders schlecht geht. Wenn Menschen nichts zu essen haben, wenn sie nichts zu trinken haben, wenn sie Medizin brauchen, also die ganz elementaren Dinge, die werden finanziert aus diesem Topf und eben auch dort im Südsudan in diesem Lager war das Nötigste eben ein Dach über dem Kopf und das hat Deutschland bezahlt.
Wie viel Geld fließt da rein?
Es sind 68.000 Euro dorthin geflossen. Das hat mir die Hilfsorganisation World Vision erzählt, die mir das Lager gezeigt hat und die auch diese solideren Hütten gebaut haben. World Vision kriegt Gelder aus Deutschland vom Auswärtigen Amt und alle Hütten, die dort gebaut worden sind, sind alle mit Geldern aus Deutschland gebaut worden.
Okay, also das heißt, da ist kein anderes Land noch dabei.
Was die Hütten angeht, ja. Es gibt Nahrungsmittellieferungen, die werden über das World Food Program, also UN, bezahlt und UN ist ein Topf, in den alle reinzahlen.
Mhm.
Aber das Interessante in diesem Lager ist, dass es bei weitem nicht ausreicht. Auf der einen Seite des Lagers sind nämlich diese Hütten, auf denen die deutschen Flaggen prangen und in denen die Leute ja zumindest so die Nächte und die Regenschauer überstehen können. Aber es gibt aber noch eine große andere Hälfte des Lagers. Auf der vorderen Seite leben die Menschen in Verschlägen, die aus Grasbüscheln bestehen, die ungefähr schulterhoch sind auf sandigem Boden. Und da dringt alles durch. Regen, Wind, Staub, Schmutz. Die bieten kaum Schutz vor Tieren, die nachts durch das Lager streifen. Und dort ist eben kein Geld mehr da, obwohl die Leute auch dorthin geflüchtet sind, obwohl es ihnen genauso schlecht geht, obwohl sie auch nichts zu essen haben, obwohl sie genauso wenig haben wie auf der anderen Seite. Sie hatten einfach nur das Pech, zu spät zu kommen, sodass die deutschen Mittel schon aufgebraucht sind. Eine der Frauen, die ich dort getroffen habe, die war eben in genau dieser Notlage. Sie ist Ende 20, sie heißt Amuth Alukadub und als ich sie getroffen habe, saß sie in einer dieser Grashütten, die sie sich selbst zusammengelegt hat, sehr apathisch. Sie hat kaum reagiert auf unser Ankommen, obwohl das für eine große Aufmerksamkeit unter den Kindern und den Erwachsenen im Lager gesorgt hat. Und sie sitzt da auf dem Sandboden mit ihrem kränkelnden, schwitzenden Baby auf dem Schoß. Und sie hat mir eben erzählt, dass sie auch vertrieben worden ist aus der Region Abyei im Südsudan. Das ist im Februar passiert, seitdem sie hier sind. Das Baby hat, das haben wir später gehört, Fieber und auch eine Atemwegserkrankung. Der Schleim läuft aus dem Mund, das Kind weint und hustet die ganze Zeit. Und wir haben erst mit Amath gesprochen, wo kommt sie her, wie ist sie hergekommen. Und nach und nach habe ich gemerkt, dass sie sich so ein bisschen geöffnet hat und hat mir dann auch erzählt, weil ich nachgefragt habe, wovon sie da eigentlich leben in diesem Lager. Und sie sagte mir, wir leben von Blättern, die an den Bäumen hängen.
Die Menschen vor Ort sind also in einer schrecklichen Situation. Und das, obwohl Hilfsgelder aus Deutschland geflossen sind. 68.000 Euro laut einer Hilfsorganisation, hast du gesagt. Wie kommt dieser Betrag zustande?
Das ist ein fester Betrag, der ist im Rahmen eines größeren Projekts geflossen, mit dem Deutschland in Südsudan in der akuten Krise unterstützen will. Da geht es nicht nur um dieses Lager, sondern es geht auch um andere Projekte, um Medizinprojekte, um Hilfe für stillende Mütter zum Beispiel, aber eben auch für Vertriebene. Und ein Teilbetrag sind diese 68.000 Euro, die für 90 Hütten in diesem Lager vorgesehen waren. 90 Hütten sind gebaut, hat mir die Hilfsorganisation gesagt. Aber für Menschen wie Amuth Alukadub und ihr Baby ist eben kein Geld mehr da und deswegen verbleiben sie in diesem Grasverschlag.
Also 90 Hütten waren da geplant und wurden auch gebaut. Wer entscheidet denn überhaupt, wie viel Geld da genau hinfließt und vor allem, ob auch neues Geld kommt?
Das ist ein fixer Betrag, der für einen bestimmten Zeitraum festgesetzt worden ist. Aber dieses Projekt ist im Juni 2024 ausgelaufen. Bisher gibt es keine Anzeichen, dass neue Gelder fließen werden.
Aber eigentlich wäre doch hier dringend noch mehr Hilfe nötig, oder?
Eigentlich schon, und genau das hatte sich die Ampelregierung auch vorgenommen. Das steht auch schwarz auf weiß im Koalitionsvertrag. Das soll die Hilfe bedarfsgerecht verfestigt und erhöht werden. Also heißt konkret, wenn Hilfe notwendig ist, wollen wir sie auch leisten und sogar noch mehr dafür ausgeben. Aber dieses Ziel verfehlt die Bundesregierung gerade aktuell, obwohl noch nie so viele Menschen in der Welt auf Hilfe angewiesen waren wie heute, sagen die Vereinten Nationen.
Das heißt, die Bundesregierung zahlt weniger, als sie sich vorgenommen hatte für solche Hilfen. Warum?
Die Bundesregierung kürzt, weil sie sparen will. Sie ist von einem Gericht dazu verpflichtet worden, zu sparen.
Das Bundesverfassungsgericht hat den Finanzplänen der Regierung einen massiven Dämpfer versetzt.
Überrascht war das Kabinett am Morgen von der Härte des Urteils des Bundesverfassungsgerichts. Dass 60 Milliarden in ihrer Finanzplanung wegfallen, das hatten sie nicht wirklich erwartet. Nun müssen Konsequenzen daraus gezogen werden.
Das schlägt sich eben auch im Haushalt wieder, der das Auswärtige Amt betrifft. Das Auswärtige Amt hatte für die humanitäre Hilfe, und die finanziert jetzt zum Beispiel auch dieses Lager, 2023 im vergangenen Jahr 2,7 Milliarden Euro weltweit zur Verfügung. Dieses Jahr steht nur noch 2,2 Milliarden Euro zur Verfügung, also eine halbe Milliarde Euro weniger. Das sind ungefähr 18% und schon ziemlich dicker Batzen, der sich eben bemerkbar macht, überall auf der Welt, aber eben auch im Südsudan. Der Kuchen wird also kleiner, kann man so sagen, und überall muss gespart werden. Das könnte zum Beispiel auch eine Erklärung dafür sein, dass eben solche Projekte nicht fortgeführt werden.
Kann man da jetzt schon was absehen für das nächste Jahr, was da beschlossen wird?
Man kann absehen, dass es so weitergehen wird, weil der Haushalt, der jetzt von der Ampel beschlossen worden ist, eben weitere Sparmaßnahmen vorsieht. Und ganz konkret ist davon auch das Auswärtige Amt betroffen, das besonders viel sparen soll. Das war schon vor den Verhandlungen absehbar. Aber es ist stark davon auszugehen, dass das Auswärtige Amt weniger Geld zur Verfügung hat und dementsprechend auch weniger Geld für die humanitäre Hilfe. Jetzt ist es aber nicht so, dass das Auswärtige Amt selbst kürzen will. So ist es nicht. Sie würden gerne mehr Geld ausgeben und haben mit dementsprechend auch einen höheren Bedarf noch angemeldet.
Frau Präsidentin, sehr
haben vor den Verhandlungen gesagt, wir brauchen mehr Geld, weil die Not so akut wird.
Manchmal glaube ich, die Welt hat uns Frauen vergessen. Das war der erste Satz bei meinem Gespräch im Flüchtlingslager im Südsudan. Zu Fuß hat sie die Wüste durchquert, mit ihren Kindern auf dem Rücken. Die Frau neben ihr musste bei dieser Flucht miterleben, wie ihre Tochter von Kämpfern mehrfach vergewaltigt wurde. Ich habe während dieser Reise auch von einigen Stimmen aus Deutschland gehört, darum sollen wir uns auch jetzt noch kümmern. Ich sage deutlich, ja.
Aber wahrscheinlich werden sie dieses Ziel nicht erreichen, sondern mit weniger auskommen müssen, eben weil sich die Ampel darauf geeinigt hat, zu sparen. Das wird sich fortsetzen, dass weniger Nothilfe in der Welt geleistet wird aus Deutschland.
Hat der Südsudan denn selbst keine Mittel, um sich und der Bevölkerung zu helfen?
Südsudan ist ein sehr, sehr armes Land. Es gibt Erdölressourcen, aber die werden nicht so exportiert, wie sie exportiert werden könnten, weil es kaum Infrastruktur in diesem Land gibt. Also es gibt keine Straßen, es gibt keine Pipelines, über die der Südsudan selbst verfügt, die das professionell exportieren könnten. Und es gibt sehr, sehr viele Konflikte und Rivalitäten in dem Land. Es gibt unterschiedliche Stämme in dem Land. Und diese Stämme, die konkurrieren schon seit jeher um Land, um Vieh, um Ressourcen, auch um Wasser. Und diese Rivalität, die geht eigentlich weiter bis heute in die Politik. Und man sieht das auch, dass die Menschen, die dort das Sagen haben, in der Regierung zum Beispiel auch immer, doch schauen, dass es ihrem eigenen Stamm gut geht und danach kommen erst die anderen. Ja, es ist auch ein sehr korruptes Land. Das sieht man an allen möglichen Stellen, wo man für Papiere bezahlen muss, wo es Roadblocks gibt, wo es Checks gibt. Wir hören, dass da Ärzte und Polizisten seit Monaten nicht bezahlt worden sind. Also das, was verdient wird, kommt kaum bei den Menschen an, vielleicht in einem kleinen Kreis um die Regierenden herum, aber kaum bei der eigentlichen Bevölkerung. Wir haben das auch gesehen, als wir unterwegs gewesen sind. Es gibt einen krassen Gegensatz eben zwischen der Landbevölkerung und denen, ja, die es an die Regierung geschafft haben. die Unterschiede in dem Land, die sind selbst neben diesem Lager total plastisch, total absurd sichtbar, weil gar nicht so weit entfernt von diesem vertriebenen Lager steht ein riesiges Haus, eine prunkvolle Villa ist das, und es ist das dritte Haus, das sich der Präsident gebaut hat in der Nähe seines Heimatdorfes, und dieses Haus ist luxuriös, da blühen grüne Palmen. Der Zaun ist Meter hoch, es gibt blitzende Eingangstore. Und das ist ein krasser Kontrast eben zu diesem vertriebenen Lager, das nur wenige Minuten entfernt ist. Er hat sich auch ein Gästehaus bauen lassen, das absurd groß ist im Vergleich zu allen anderen Häusern dort. Selbst hier in Deutschland wäre das ein schickes, sehr schickes Haus mit Einfahrt und Tor und Security und allem Möglichen drum und dran. Wir fahren da minutenlang drauf vorbei und wir sehen, was da für ein Geld reingeflossen ist, während nebenan die Menschen im Staub und im Sand wohnen. Also es ist ein sehr großer, sehr krasser Gegensatz. Wo die Ressourcen hinfließen, wird einem da schon deutlich. Sie könnten das Geld anders verteilen, ja, aber der Südsudan ist auch von sehr unterschiedlichen Krisen betroffen. Also es gibt den Hunger dort. Es gibt Krankheiten, die sich ausbreiten, zum Beispiel auch durch Überschwemmungen, die das Land jetzt in den letzten Jahren immer wieder heimgesucht haben, also Naturkatastrophen. Es gibt Kriege oder Kämpfe zwischen unterschiedlichen Stämmen und Clans, die Menschen zu Tausenden und Zehntausenden vertreiben. Und dann gibt es einen sehr, sehr großen Bürgerkrieg im Nachbarland Sudan, der auch nochmal Auswirkungen auf den Südsudan hat. Also es ist wie so ein tödlicher Mix aus unterschiedlichen Katastrophen, die sich gegenseitig auch noch befeuern und ankurbeln, die das Land heimsuchen.
In Teilen Afrikas und auf der arabischen Halbinsel droht nach UN-Angaben die größte humanitäre Katastrophe seit mehr als 70 Jahren. Eines der betroffenen Länder ist der Südsudan. Dort herrscht seit Jahren Bürgerkrieg. Hinzu kommt eine lang anhaltende Dürre. Inzwischen sind Millionen Menschen auf Hilfe angewiesen. Vor allem den Kindern droht der Hungertod.
Etwa die Hälfte der 12,5 Millionen Einwohner ist auf Lebensmittelhilfe angewiesen. Mindestens 100.000 Menschen sind akut vom Hungertod bedroht.
Zunehmend entwickelt sich der Konflikt im Südsudan zu einem Kampf der Volksgruppen, der das ganze Land ins blutige Chaos stürzen kann.
Zivilisten sind häufig Opfer der Kämpfe. Beide Armeen brennen Hütten nieder, töten tausende Männer, Frauen und Kinder.
Mehr als 3 Millionen Menschen hat der Konflikt vertrieben. Und eine politische Lösung ist nicht in Sicht. Vielmehr werden die Risse in der Gesellschaft immer tiefer.
Ich war auch auf einer Kindernotstation, der einzigen weit und breit in dieser Region. Und dort bringen Mütter ihre Kinder hin, gehen zum Teil stundenlang, um dort anzukommen. Und in dieser Station gibt es 5 Betten. Dort werden Kinder behandelt, die unterernährt sind und krank sind. Also nur Unterernährung oder nur krank reicht nicht. Es riecht nach Erbrochenem, es riecht nach vollen Windeln, es riecht nach Schweiß. In der Mitte dieses Raumes hängt ein Mobile aus alten Plastikflaschen zusammengeschraubt, weil es sonst eben kaum etwas gibt, mit dem diese Kinder abgelenkt werden können. Also wenn man daran ruckelt und ein bisschen Geräusche machen will, dann hört es sich so an, als würde man in einem riesigen Plastiksack wühlen. Und einer der Krankenpfleger dort, Niyazi Athikia heißt er, es ist ein sehr kräftiger, großer Mann, der ein Frottee-Handtuch um den Hals trägt, weil es so heiß ist und alle dauernd schwitzen. Der wird auch bezahlt von deutschen Fördergeldern. Die ganze Station wird mit Fördergeldern aus Deutschland betrieben. Das heißt Babynahrung zum Beispiel, die Stethoskope, die Medikamente, die verabreicht werden. Und es gibt auch so ein paar kleinere Sachen, die von UN-Organisationen bezahlt werden. Aber im Wesentlichen, ganz wesentlich sind es deutsche Gelder. Er sagt, wenn die deutsche Förderung stoppt, dann gibt es hier keine Hoffnung mehr.
If this German funding stop, there will be no more hope. More cases will increase. Many children will die.
Viele Kinder werden sterben, viele Mütter werden sterben, hat er mir gesagt.
During the rainy season here, the cases will be very high.
Und diese Pfleger erwarten auch, dass es noch mehr Fälle geben wird, und zwar wenn die Regenzeit einsetzen wird.
And pneumonia. For those affected children, for those malnourished children, the situation will be worse because they may have malaria and pneumonia.
Weil Regen bedeutet dort auch, es gibt mehr Fälle von Unterernährung, es gibt mehr Fälle von Malaria und es gibt mehr Lungenentzündungen.
Also auch ein Beispiel, das zeigt, wie wichtig offenbar Hilfsgelder für die Menschen dort sind. Und mal insgesamt betrachtet, wie hoch ist denn der Anteil deutscher Hilfsgelder im Südsudan?
Deutschland hat einen großen Anteil, weil Deutschland weltweit der zweitgrößte Geber von humanitärer Hilfe ist, nach den USA. Und im Land sind mir noch ein paar andere Länder begegnet, die USA natürlich, aber auch Kanada zum Beispiel, Japan oder Frankreich, die ihre Flaggen angebracht haben, wenn man so will, also immer wieder auch für Hilfsprojekte Geld geben. Aber Deutschland ist da auch ein sehr wichtiger, auch ein konstanter Player. Im vergangenen Jahr hat Deutschland 60 Millionen Euro für humanitäre Hilfe bereitgestellt im Südsudan. Davor im Jahr waren es 76 Millionen Euro.
Und was machen die Hilfsorganisationen vor Ort jetzt angesichts dieser drohenden humanitären Katastrophe und der großen Abhängigkeit von den Hilfsgeldern?
Sie versuchen, auf eine Verlängerung ihrer Projekte zu drängen. Sie schreiben Anträge, sie sprechen mit dem Auswärtigen Amt. Sie versuchen klarzumachen, dass es wichtig ist, dass hier geholfen wird, dass es auch eine Konstanz in der humanitären Hilfe braucht, um diese Projekte langfristig anzugehen. Aber wenn sie die Gelder aus Deutschland nicht bekommen, werden sie versuchen, die woanders zu erhalten. Das wird schwierig, weil viele Länder gerade sparen und niemand wirklich zu viel Geld übrig hat für humanitäre Hilfe und im Zweifel, wenn auch die Spenden nicht reichen, die sie selbst generieren, also von Privatleuten, dann werden diese Projekte eingestellt.
Was sagt denn das Auswärtige Amt in Deutschland dazu?
Das Auswärtige Amt habe ich auch gefragt und sie sagen mir, dass sie sich nicht äußern zu laufenden Projekten und auch nicht zu Verhandlungen, wie es weitergehen wird und auch nicht zu den Haushaltsverhandlungen, die in Berlin gerade abgeschlossen worden sind.
Und du warst ja da vor Ort. Was sagen denn die Menschen vor Ort?
Die Menschen, die verstehen, wo dieses Geld herkommt, die sind vor allen Dingen erstmal dankbar. Weil Deutschland ist nicht verpflichtet, überhaupt Geld irgendwo zu geben. Deutschland fühlt eine Verantwortung, weil es ein reiches Land ist, weil es ein Industrieland ist. Und auch sieht, ja, es ist wichtig, dass wir Menschen helfen, die kurz vor dem Tod stehen. Aber den Leuten ist auch klar, wir sind auf diese Hilfe angewiesen. Einer der Krankenpfleger zum Beispiel hat mir auch gesagt, er zeigt auf ein Baby, das sich gerade auf den Boden übergeben hat, es riecht da und er sagt, diese Kinder verdienen es zu leben. Und es ist ungerecht, das aufzuwiegen gegen Sparmaßnahmen in Deutschland, wo es vielleicht um Straßen geht, um Lehrer, auch um Sozialhilfe und so weiter. Das soll man nicht gegeneinander abwägen. Aber im Südsudan geht es um Leben und Tod.
Und hat das Land denn überhaupt irgendwie die Möglichkeit, sich selbst zu helfen?
Ich sehe schon, dass die Menschen versuchen, sich selbst zu helfen. Aber ohne Medizin, ohne Nahrung, ohne die Basics einfach, ist es nicht möglich. Und dieses Geld wird nicht aus dem Südsudan selber kommen, sondern das muss von woanders kommen. Das ist den Leuten auch klar.
Wenn du ja da jetzt schon länger zu recherchiert hast, wie ist denn deine Einschätzung? Ist da eine Lösung in Sicht?
Ich sehe zunächst mal keine Lösung. Ich sehe, dass sich die Situation im Südsudan zuspitzen wird. Dieser Mix aus unterschiedlichen Krisen wird es schwer machen, für die Leute da alleine rauszukommen. Und ich sehe, dass die Nothilfeorganisationen dort einen wichtigen Job machen, der auch den Staat in großen Teilen ersetzt. Aber es ist auch keine Dauerlösung, dass dort Geld aus dem Ausland kommt. Also ideal wäre es, wenn sich die südsudanesische Regierung vielleicht so berappelt, dass sie das Geld nicht in Paläste steckt, sondern den eigenen Leuten hilft.
Vielen Dank dir, Tobias.
Danke, Viktoria, dass ich hier sein durfte.
Tobias Dammers vom WDR war 10 Tage lang unterwegs im Südsudan mit einem Recherchestipendium der Aktion Deutschland hilft, gefördert vom Auswärtigen Amt. Dort hat er Nothilfeprojekte besucht, die vom Auswärtigen Amt finanziert wurden. Mehr zu seiner Recherche auch auf tagesschau.de. Den Link findet ihr in den Shownotes. Autorin dieser Folge ist Sarah Fischbacher. Mitgearbeitet hat Katharina Hübel. Produktion Pia Janssen, Jonas Teichmann, Hanna Brünjes und Eva Erhardt. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss!